Weil wenn ich jetzt einfach nicht drüber nachdenke, kommt es besser bei raus.
Gut, machen
wir
so.
Wenn ich jetzt weiß, wir sind live.
Ich wollte gerade sagen, immer wenn wir anfangen mit einem Thema zu reden, dann dauert das 5 Minuten und die letzte Stunde reden wir über ganz andere Themen.
Ja, aber das ist doch das Schönste, oder?
Ja, das wäre klasse. Ja, also diese Stimme habt ihr vielleicht schon mal irgendwann gehört hier im Podcast, wenn ihr so richtig krass dabei seid, habt ihr die schon mal gehört? Wir haben nämlich heute Lisa da. Und Steffen. Von der Wagyu-Zucht Nordfriesland. Und die sind heute, also die haben sich selbst eingeladen, ne? Wir haben damit nichts zu tun.
Nee, wir haben das gesehen bei Axel Schulz, dass das funktioniert.
Genau.
Ja. Ne? Weil man schreibt ja nie zurück und dann haben wir uns gedacht,
weißt du was? Das gibt es nicht, stimmt nicht.
Axel ist der Vorreiter.
Ja. Ja. Und haben sich aufgedrängt.
Ja.
Haben wir gerade eben noch zusammen gestreamt. Nee, sehr witzig, dass das so ist, weil ihr habt tatsächlich irgendwie einen Termin in Hannover, ne? Habt ihr gesagt.
Ja.
Und da hat es jetzt ganz gut gepasst. Und jetzt seid ihr noch im Podcast verhaftet, damit wir unseren Content haben.
Richtig.
Na? Gut, den Rest will ich jetzt über Hannes machen.
Ja, ich wollte heute über Frühlingszwiebeln mit euch sprechen. Ich finde, die Frühlingszwiebel ist sehr unterschätzt, weil sie heißt Frühlingszwiebel, aber sie gibt es ganzjährig. Versteht ihr das?
Das stimmt, ja.
Ist das nicht krass? Wie habe ich da gerade gesehen, wie bei ihr. Man muss vielleicht mal, also das möchte ich jetzt mal, ich möchte euch mal die Situation beschreiben für alle Zuhörer, weil ihr hört ja nur und seht das hier nicht. Wir sitzen hier an einem großen Tisch, ich möchte es fast schon Tafel nennen. Mhm. Wirklich ein großer Tisch. Direkt vor Julian steht eine Flasche Wasser und so eine Glasschüssel mit reichlich Knoblauch, verschiedene Zwiebeln
auf Oberfläche.
Und auf Frühlingszwiebel. Daneben liegt eine Grillbürste und der ganze Tisch steht voll mit Kartons, Soßen, Frittier- und Bratöl, Kartoffeln, Klarspüler, ganz wichtig, wo das Logo abgeklebt wird, denn den könnte man ja in einem Video mal sehen.
Ja.
Ich vermute, Dennis, der es abgeklebt hat, hat gedacht, dass das Spülmittel ist.
Ich vermute auch.
Ich gehe einen Schritt weiter. Ich glaube sogar mittlerweile, dass der Klarspüler bei uns, wir haben so einen Dosier, wie so einen Seifenspender, einen Dosierer für Spülmittel da stehen, am Waschbecken, schwarzen. Ich glaube mittlerweile, dass dieser Klarspüler bereits von Dennis in diesen Spülmittel-Dosierspender gegeben wurde, weil er davon ausgeht, dass es sich um Spüli handelt.
Ich sag mal so, Steffen hat es auch mitbekommen, glaube ich. Habt ihr das mitbekommen, was mit dem Geschirrspüler war vorhin? Ja, ne?
Ja, der geschlossene Geschirrspüler.
Genau, geschlossener Geschirrspültab ist auch immer smart.
Also das ist auch geil. Dennis macht den Geschirrspül an, nimmt aber das Geschirrspültab nicht vorher aus der Verpackung und danach läuft das Ding einmal durch, er macht's auf, stellt fest, okay, das war jetzt ohne Seife, ich mach's nochmal.
Ja, aber da muss man ihn ein Stück weit in Schutz nehmen. Die meisten Tabs heutzutage, würde ich sagen, lösen sich von selbst auf. Und wir haben hier noch die, wo man dieses Plastik abreißen muss.
Dennis, so. Falls du zuhörst, wir haben dich trotzdem noch lieb.
Ja, ja, also egal wie,
keine
worauf.
Keine Ahnung dafür.
Nee, ausnahmsweise nicht.
Wenn ihr das Ding so stellt, könnt ihr sogar, glaube ich, beide reinspringen. Wir haben da nur ein Mikrofon für unsere Gäste hier.
Ja, wir sind da, was das angeht, aber nicht gut aufgestellt
grad. Ihr küsst euch ja auch, von daher ist es nicht so schlimm.
Ja.
Könnt ihr euch mal ganz kurz einmal küssen? Oh Gott. Oh Gott, mir ist gerade schlecht geworden.
Da kriege ich eine Gänsehaut. Halt der Schauer. Nee, der ganze Tisch ist zugemüllt, kann man. Ach, hier sind noch mehr Zwiebeln, sehe ich gerade. Mensch.
Ich bin eher so ein Schalottenfan anstatt Frühlingszwiebel tatsächlich.
Ja.
Brennt ein bisschen mehr auch als so eine weiße Zwiebel hier.
Ja, ja, Charlotte ist scharf, ne? Ist
ja.
So.
Ja, davon fange ich auch schnell erst Wein an.
Von Charlotte?
Ja, Charlotte ist immer Problem. Worüber wollen wir sprechen, haben wir keine Ahnung. Das ist ja immer so. Aber ich hätte euch mal gefragt, als wir uns kennengelernt hatten, hattet ihr wie viel Rinder auf der Weide? Mm. Ist das immer gleichbleibend gewesen seitdem?
Nee.
Wann haben wir uns eigentlich kennengelernt?
2021?
Nee, du musst immer, wenn du redest, musst du immer so machen.
2021?
2021
gesagt? Oder 20 schon? Nee, stimmt, 21. Ich weiß es gar nicht.
Ich
gucke okay,
jetzt parallel nach. Wir gehen mal von 2021 aus.
Ja, ich gucke parallel nach, wann unser Video online gegangen ist.
2020 war ja Corona.
Hm.
Und ich meine dann irgendwann ein Jahr später oder 20, also im August war ich sicher auf jeden Fall, 31. August, dann warte hier, also bei uns im Nordfriesland. Das.
Krass, das.
Was war irgendwie so der letzte Termin, der euch noch passt? Ihr seid ja sehr viel beschäftigte Menschen.
Mhm.
Und da war irgendwie so noch ein Termin und da war es noch bei uns so das Thema, ob da überhaupt noch gutes Wetter ist, beziehungsweise mit den Rindern noch draußen auf den Weiden sind. Aber es war ja bombastisches Wetter.
Ja, 21.
In der Doku. 21?
Mhm.
Ja. Guck mal, fast 4 Jahre.
Krass, ja.
Dann würde ich sagen, hat sich das von der Herde doch schon nochmal verändert, oder?
Ein bisschen vergrößert, ja, auf jeden Fall.
Wie viel waren es damals so ungefähr?
Auf der Weide hätte ich jetzt geschätzt, waren es so 120 und jetzt waren es letztes Jahr, waren es fast 200.
Krass.
Mhm.
Ja, und das, ja, das war, cool. Also zu dem Zeitpunkt weiß ich noch, da haben wir auch drüber gesprochen, da habt ihr gesagt, hey, wir müssen immer so kalkulieren, dass wir die Jahre mitnehmen. Also du hast ja vorhin auch, glaube ich, 3 Jahre Vorlauf gefühlt, machst du die Planung?
3 Jahre sind sie ja bei uns auf der Welt quasi, plus halt dann die 9 Monate Tragezeit.
Ja, also ungefähr 4 Jahre musst du schon planen.
Eigentlich gute 4 Jahre mit ganz, also mit Schlachten, Zerlegen und Reifen und das Produkt bei uns drin ist und dann auch wieder verkauft wird, kann man tatsächlich fast immer auf 4 Jahre runden tatsächlich.
Mhm. Ja, okay, das ist nämlich auch von der Kalkulation her gar nicht mal so einfach und da hängt immer schon ganz Menge hinter. Wir haben gerade übrigens im Stream haben wir ein Bürgermeisterstück zusammen zubereitet. Geiler Cut, richtig Spaß gemacht, super lecker, kann man echt gut essen. Und da waren auch, ich glaube, heute waren ja einige Zuschauer so sehr, sehr still dabei, haben, glaube ich, alle ganz artig zugehört, was ich ganz geil fand. Mhm. Also so war offensichtlich interessant das Thema. Die Sache ist, habt ihr beim Hof auch irgendwas verändert mittlerweile, dass ihr sagt, ey, wir haben Prozesse bei uns optimiert, wir haben was angepackt, weil man muss auch dazu sagen, ihr vermarktet das Fleisch sowohl im Hofladen als auch verkauft es an den Gastronomen, aber ihr vermarktet auch direkt, das heißt, man kann bei euch online bestellen. Ist da auch offensichtlich mehr passiert in der Zeit?
Ja,
eigentlich. Also nicht zum Schluss durch unsere fantastische Werbung, die wir gemacht haben, muss man ganz klar sagen.
Durch die Decke gegangen.
Ja, sehr gut. Okay, wollte nur nochmal klarstellen.
So viel Arbeit hatte ich von euch. Nee, wenn man anfängt mit dem Onlineshop und sich über 2, 3 Bestellungen freut, dann ist es ja.
So ist perfekt, ja. Voll gerade. Ja. Ja, weil du hast eine schöne Stimme,
ja,
die
ich weiß. Ja. Engel Zweich.
Engels weiche Stimme, geil.
So, und dann fängt das alles an und dann denkst du, boah, wo du überhaupt diese Pakete überall hinschickst, weil wenn du einen Online-Shop aufmachst und dann auf einmal siehst, du bist ganz oben links auf der Deutschlandkarte, du bist Nordfriesland, kurz vor Dänemark, kurz vor Sylt und dann geht ein Paket inmitten nach München rein, mitten in die Innenstadt und da wohnt jemand und will dein Produkt haben, ist natürlich crazy. Ist
geil, ne? Ja.
Und dann steigert sich das rein und irgendwo kommen dann Prozesse auf oder es fallen Dinge auf, die dir bei, sagen wir mal, 30 Paketen im Monat nicht auffallen, beziehungsweise wo du denkst, ja gut, ist jetzt noch nicht so schlimm, aber wenn du 300 im Monat verschickst, denkst du, da ist irgendwo ein Prozentsatz drin, da müssen wir mal nachgucken, weil das kann nach hinten losgehen. Und ihr wart dann ja bei uns 2021 und da war es witzig, ihr hattet gerade den Fall, dass ihr umgestellt habt, dass ihr nicht mehr selber verpackt.
Das ja. Wissen, ne? Ja.
Dass ihr ein großes Verpacktzentrum quasi mit drin seid. Und da war es gerade so, dass jemand gesagt hatte, dass bei euch im Paket, was er bestellt hat, nicht das drin war, was bestellt worden ist. Also da fehlte was. Und ich weiß noch, Corby hatte sein MacBook dann offen bei uns auf der Terrasse und konnte dann die Bestellung raussuchen und hat ein Video dazu, wie es gepackt wurde.
Ja.
Und ich dachte mir so, warum filmst du das? Ne? Also ich mache ja meine Arbeit gut und ich packe mein Paket, aber warum filmst du das? Naja, damit konntest du nachweisen, dass alle Soßen, die man bestellt hat, bei euch im Paket drin waren.
Ja, genau.
Und dass es irgendwo da ein Lügenkonstrukt gibt. Ne?
Ja.
Und das haben wir tatsächlich jetzt, glaube ich, seit fast 1,5 Jahren auch, dass wir tatsächlich über unserem Packtisch eine Kamera haben und quasi darüber kontrollieren können. Und ganz oft tatsächlich bei uns ist es nicht, dass wir eine Kundschaft haben, die uns Böses will, sondern wir haben ganz oft Bestellungen, dann wird hauptsächlich zu 90% werden TK-Sachen bestellt, das heißt Hackfleisch und Steaks. Und dann bestellt man noch im Frühstücksbereich. So Holsteiner Salami, alles was frisch ist quasi und das soll in diesem einen Paket, sind ja 2 Kühlketten, 2 Kühlzonen drin und das trennen wir ab mit so einer, ja mit so einem Fließtasche, da sind dann die frische Sachen drin, die werden dann quasi vom Trockeneis nicht gefroren und bleiben dann halt frisch da drin und ganz viele öffnen so das Fleisch oder dieses Paket und haben natürlich als Erwartung, sie haben, sagen wir mal, für 200 Euro bei uns bestellt und 180 Euro davon sind Fleisch, hast die Erwartung, dass du das Erste, was du siehst, Fleisch ist. So, und dann wühlst du erstmal was auf und Kühlelemente weg und Bestellzettel weg und alles Mögliche weg und dann machst du auf und dann hast du noch so eine Tasche, die oben drauf liegt, auch weg, weil ich habe ja eine Ribeye-Steak bestellt, so nach dem Motto. Und viele haben einfach dieses Paket, dieses kleine Paket, wo dann vielleicht mal so ein Schinken geschnitten oder ein Holsteiner Salami drin ist, dann irgendwie zur Seite gelegt. Und dann schreiben sie sofort und sagen sie hier, meine ganzen Kühlwaren fehlen. So, Holsteiner Salami und das fehlt alles. Und damit kannst du sagen so, war bei euch eine graue Tasche drin, so eine Fließtasche.
Ah, super, ja, okay.
Ja, ja.
Und das sind halt viele, sagen wir so, Optimierungsdinger, wo du am Anfang gar nicht drüber nachdenkst. Und wo, wenn du jemanden hast, der gar nicht aus dieser Branche und aus diesem Business kommt und vielleicht bei uns auf dem Hof ist oder beziehungsweise mein Vater sagte, was machst du da auf dem Tisch und an der Decke und installierst da eine Kamera, willst du jetzt noch die Mitarbeiter kontrollieren? Ich sage, nee, die sind nicht das Problem, sage ich. Ich sage, ich muss ja sehen, ob das Paket, wie es bestellt wurde, auch verpackt wurde, sodass wir einen Haftungsausschluss haben, dass wir das weitergeben können.
Ja.
Und das sind dann halt alles so eine kleinen Prozesse, ne? Und wo du auch guckst, wo bei diesem Packtisch das Klebeband ist, damit das von links nach rechts und er ist Rechtshänder und wie das dann alles so passt, wo du dann denkst, ja gut, es wäre cool, wenn wir 6 Minuten für das Paket brauchen und nicht mehr 8, weil dann kannst du summa summarum an dem Vormittag vielleicht 3, 4 mehr packen und das ist genau den Peak, den wir vielleicht manchmal haben.
Mhm.
Und dann wird es dann echt schon speziell, ne?
Ich finde das beeindruckend.
Messt ihr richtig mit dann auch mal so von Zeit zu Zeit, dass ihr sagt, komm, wir gucken mal, wie lange dauert das so?
Also ich habe immer, wenn ich dann mal eine Bestellung kontrollieren soll, weil da irgendwas abhanden gekommen ist oder wie auch immer, oder fehlen soll. Manchmal ist es wirklich so, wenn wir im Augenprinzip, wir haben jetzt nicht das digitale Packen, also noch nicht, da sind wir dran. Und dann kann es ja wirklich mal passieren. Oder auch in der Position 20 mal 500 Gramm Hackfleisch bestellt, also 10 Kilo.
Ja.
Und 19 drin gewesen von den Packungen. Das kann ja wirklich mal sein.
Na, klar.
Du hast zweimal durchgezählt, kommst immer wieder auf 20 und dann, das siehst du damit, das ist ja auch alles in Ordnung. Und dann gucke ich natürlich mal durch, wie den Tag quasi übergepackt worden ist. Ganz oft, also ein Grundpaket dauert immer zu packen. Ob da jetzt nur ein Kilo Hackfleisch drin sind oder 10 Kilo, du musst das Paket, also den Karton holen, du musst die Bestellung holen, da muss Trockeneis rein und ein Paket zuzumachen, also jedes Paket muss zugemacht werden vom Packband her.
Mhm.
So ein bisschen Grundding hast du drin und dann kannst du natürlich gucken, was du so für einen Schnitt denn hast.
Mhm.
Aber sagen wir mal, so hochindustriell ist es denn zum Glück bei uns auch noch nicht.
Naja.
Aber das sind halt schon ein paar, ja, Kniffe und Wege, ne?
Ich finde es richtig geil, weil man muss mal überlegen, ihr kommt aus der Landwirtschaft, habt vorher einen Milchbetrieb gehabt und dann habt ihr gesagt, okay, jetzt werden wir Fleischerzeuger, stellt alles um, das ist ja schon mal ein Riesenprozess. Dann habt ihr dahinter Vertriebswege gefunden, wo ihr sagt, okay, es liegt ja auch total nahe, Direktvermarkter zu sein, zu sagen, hier ist ein Hofladen, kommt vorbei. Es liegt auch nahe, dass die Gastronomie auf euch aufmerksam wird, aber dann, sage ich mal, den Endverbraucher über einen Onlineshop zu erreichen, ist ja wahrscheinlich auf deinem Mist gewachsen, nehme ich mal an. Wie alt bist du jetzt?
Bin jetzt 27.
Ja, also auf deinem Mist gewachsen. Ja,
definitiv.
Sehr gut. Und das ist, muss man halt auch dazu sagen, jetzt sieht man ja schon wieder im nächsten Step, dass da Entwicklungen bei euch laufen, wo du sagst, okay, das ist bei uns nicht anders gewesen. Du machst halt erstmal den Onlineshop, Grundgerüst, verkaufst das erste Paket oder verschickst das erste Paket, alles noch easy und irgendwann wird es etwas mehr und dann muss man sich Wege überlegen. Und du musst ja wahrscheinlich jetzt auch schon überlegen, was ist eigentlich, wenn ich jetzt von heute auf morgen die dreifache Menge abwickeln soll? Kann ich das mit den Mitteln, die ich aktuell habe, mit den, also sowohl die Logistik als auch alles, was drumherum passiert, von der Fläche und so weiter? Und würdest du sagen, das hast du im Blick oder hast du schon dafür theoretisch schon Plan B und C?
Ja gut, ich habe immer versucht, immer einen Plan zu haben für Wachstum, beziehungsweise auch einen Plan zu haben, dass wenn es mal nicht so gut läuft, ne, also Worst-Case-Szenario muss man ja immer durchlaufen.
Mhm.
Und die Menge, die wir produzieren, ist ja immer auf 4 Jahre begrenzt. So, und das Fleisch, was wir heute probiert haben, habe ich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt entschieden, wo ihr bei uns wart.
Mhm.
2021.
Ja, stimmt. Ja, ja,
ne?
Stimmt, ja.
So, und 2021 mitten in Corona oder im zweiten Corona-Jahr, wo es ja schon ein bisschen wieder ruhiger wurde, Impfstoff war dann ja verfügbar, man aber auch nicht wusste, ob das Leben nach Corona einfach so wieder weitergeht oder ob wir jetzt wie in Asien immer Masken tragen müssen, weil die Luft ganz schlecht ist bei uns oder wie auch immer, hat sich ja zum Glück alles wieder relativ normalisiert und jetzt das Fleisch, was ich jetzt entscheide, die Tiere jetzt entscheide, die werden ja auch erst in 4 Jahren, also 2029, produziert oder können wir vermarkten. Und ich wusste in den Corona-Zeiten 2021 ja nicht, ob das dieses Jahr alles gut wird oder
ja, ne,
der Absatz steigt, sinkt oder sich im Kreis dreht. In Corona-Zeiten war ja auch eine Zeit, wo wir produziert haben und nicht wussten, mit einem neuen Online-Shop, die Gastronomie hat geschlossen, hat dann wieder aufmachen dürfen, aber nicht so in dem großen Abständen, dann hatten sie nur 50-60% Auslastung. Personal ist ja auch viel aus der Gastronomie in die Industrie gewandert. Mhm. Und das ist ja, wie gesagt, wir sind ja bis heute auch noch in einer Zeit, die nicht so sicher ist oder so planungssicher wie vor Ukraine und Corona und alles, was wir mittlerweile haben an, sagen wir mal, Problemen in unserer Welt, wo man sagen kann, ich mache jetzt was ich die nächsten 20, 30 Jahre mache. Das, glaube ich, wäre rosa-rote Brille haben, wenn man da so weit...
Merkt ihr das auch doll, dass im Moment, wir sind ja in Europa aktuell oder nicht Europa, weltweit würde ich sagen, ich habe noch keine so eine Wirtschaftskrise miterlebt in meiner Lebenszeit so. Merkt ihr das auch stark oder nicht so doll? Weil ich meine, eine Sache, die ich so gelernt habe, ist, dass zumindest Produkte in einem gewissen Preissegment, ich nenne es jetzt mal Premium-Segment, durchaus immer gehen, weil es immer Leute geben wird, die haben das Geld dafür, während dann so die mittelpreisigen Sachen mehr leiden in einer Wirtschaftskrise als das ganz Billige und das ganz Teure. So, nun seid ihr auch nicht das ganz Teure, es gibt viel teureres Fleisch, wenn du dir irgendwie Kobe aus Japan bestellen möchtest, aber merkt ihr es doll?
Ja. Eigentlich, also Corona war ja ein Umsatzeinbruch aufgrund dessen, würde man jetzt, wenn man das weiß, auch nicht wieder machen. Wir hatten 80% Gastronomieabsatz und 20% war privat. Mhm. Und damit sind wir super gefahren. Wir haben große Mengen oder mit wenig Kunden, also mit wenig Köchen, konnte ich ein Tier umsetzen. Mhm. Und da 80% Absatzsäule zu haben, war natürlich sehr einseitig. Aber für ein Unternehmen, das es ein Jahr gibt, bist du natürlich auf jeden Kunden froh. Der erstmal da ist und du versuchst viel zu realisieren und sagst nicht, nee, das machen wir heute nicht, das schaffe ich nicht. So, wenn man dann natürlich, das war schön zu bemerken, durch den privaten Kunden, der sich nicht für horrendes Geld viele Sachen bestellt, aber immer mal bei uns ist und man dann so ein bisschen die Verantwortung und auch die Absatzsäule ein bisschen auf, sagen wir mal, 2.000, 3.000 Kunden eben schultern kann, wo man sagt, na gut, ein Kunde ist jetzt verzogen oder hat jetzt keinen großen Froster mehr oder hat nicht mehr so bestellt, dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber es greift dich nicht so an, als wenn ein Großkunde quasi in dem Sinne geht.
Ist ein bisschen diversifizierter, wenn man so
will. Genau, richtig. Und das war jetzt so das, was man durch Corona gelernt hat. Dann kam natürlich Ukraine-Krieg dazu, wo natürlich die Lebensmittelheizkosten sehr gestiegen sind und auch die Stromkosten. Mhm. Und da hat man tatsächlich bei uns gemerkt, beziehungsweise das war eigentlich in der ganzen Direktvermarkterbranche und auch in der Lebensmittelbranche, das hat man gemerkt, dass viele dann umgestiegen sind von Edeka Rewe gefühlt auf Aldi Netto. Und das haben viele anderen Direktvermarkter, die sagen wir mal Highland oder Galloway oder ganz normale Rinder vermarkten, gemerkt, dass die auch in Corona-Zeiten sehr gut verdienenden Mittelschicht bei denen eingekauft hat, gesagt hat, nö, Hackfleisch für 15, 16, 18 Euro, obwohl man das dann zu der Zeit für 10, 11 kriegen konnte, das ist schön, das ist Bio und das machen wir, sind dann wieder zurückgegangen und sagten, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir hier um die Runden kommen. Ja. Die Miete steigt, die Stromkosten steigen, Gas wird ja auch immer teurer, wenn man eine Gastherme im Haus hatte. Und wir haben es zum Glück, dadurch, dass unsere Zielgruppe und auch unser Kundenstamm ein bisschen krisenstabiler ist.
Ja.
Nicht so stark gemerkt, aber wir hatten auch 20% Umsatzeinbruch. So, und dann fängst du natürlich auch an, wieder eine Stunde kürzer zu schlafen, um zu überlegen, wie du das Schiff wieder in die richtige Bahn kriegst, beziehungsweise zu überlegen, wie kriegst du diese 20%, ja, nicht wieder zurück, aber vielleicht kriegst du sie anders aufgebaut, weil wir wissen die nächsten Jahre, wie viele Tiere wir zu vermarkten haben. Und wenn ein Unternehmen die ersten Jahre sehr gut wächst und auch mit Corona einen kurzen Einbruch hatte, aber dann auch wieder gerade durchlief, dann kann man planen, ist alles gut, aber wenn man keine Planungssicherheit hat, weil man nicht weiß, wie das nächste Jahr wird oder wie wird jetzt 2025, kriegt sich die Politik ein, kriegen wir irgendwie eine Konjunktur wieder rein, wie gesagt, da weiß man nicht, aber die Tiere sind auf dem Hof, wir haben sie produziert und im Vertrieb sind wir dann dazu verpflichtet oder sind auch da quasi gehalten, die zu vermarkten.
Ja, Ja, das ist bei euch noch, also ich meine, wir haben ja im Grunde, wir machen was völlig anderes, aber doch was ähnliches. Wir verkaufen nun Soßen, Gewürze und so weiter. Haben da natürlich planungstechnisch, müssen wir nicht 4 Jahre im Voraus denken, sondern vielleicht 3-4 Monate im Voraus denken. Aber nichtsdestotrotz haben wir eine ähnliche Herausforderung, dass wir ja auch keine, diese Planungssicherheit einfach gar nicht haben. In der Corona-Zeit, so musstest du marketingtechnisch nicht viel machen als Online-Shop-Betreiber, da kamen die Leute. Jetzt ist Wirtschaftskrise, die Leute sind nicht mehr so da, wir müssen ja auch immer mitdenken und überlegen, was können wir vielleicht machen, um wieder vorwärts zu kommen. So ist auf jeden Fall, ich meine, das ist, klingt alles sehr negativ, ist aber, wie ich finde, auch immer eine spannende Phase und man lernt, glaube ich, in den letzten 2-3 Jahren haben wir mehr gelernt als in den 7 Jahren davor.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. So, weil also, wenn man das schafft, so zu durchlaufen, und hinterher, wenn der Aufschwung wieder kommt, da gestärkt rauszugehen, ich glaube, dann kann man sich auf die Schulter klopfen und sagen, jawohl, das haben wir irgendwie ganz gut hinbekommen.
Das habe ich tatsächlich auch schon gedacht. Schöne beim Familienbetrieb ist ja, dass du hoffentlich noch Eltern hast und dass man im Generationskonflikt die nicht ganz auseinander sich verstritten hat und gesagt hat, gut, ich gebe den Hof, aber wir sehen uns nie wieder nach dem Motto.
Ja, ja, ja.
Und Mama und Papa letztes Jahr, 2024, 60 geworden, 64er Jahrgang, Babyboomer. Und ich habe gesagt, ich sag, habt ihr irgendeine Referenz? Habt ihr sowas schon mal in der Konstellation gehabt? Krieg so nah dran, Corona natürlich gar nicht, aber irgendwie, ja, dass das mal gekriselt hat, dass auch auf einmal Zinsen gestiegen, also rapide gestiegen sind.
Ja.
Und die sagten, also, nee,
nein,
haben wir nicht. Und dann habe ich mir nur gesagt, das habe ich nur gesagt, bevor uns wieder auseinandergelaufen ist, ich sag, wenn ich die Jahre durch habe, von 2019, ein Jahr war in Ordnung, 2020, 2021 war Corona und dachte ich so nach Corona, endlich.
Ne? Ja.
2022 im Februar auch, ne? Ukraine-Krieg, wo du denkst, das kann ja wohl nicht angehen. Dann ein Jahr völlige Krise mit Stromkosten und alles drum und dran. 24 dann so eine Schockstarre.
Ja.
Und hoffentlich 25 jetzt so ein bisschen ruhiger. Aber ich habe mir auch schon gedacht, wenn du die Jahre in deiner Anfangsunternehmensgeschichte durchgemacht hast, dann kann dich ja eigentlich nichts mehr schocken.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es kann einen dann kaum noch was schocken. Sag niemals nie, es gibt immer Sachen, aber so, wir haben so viel dann durchlaufen irgendwie in der Zeit. Das ist
also ich muss, ich habe gerade einfach mal zugehört und muss sagen, ich finde es richtig krass und ist mir jetzt auch natürlich wieder bewusst durch so ein Gespräch. Ihr habt natürlich vollkommen recht, dem, was ihr sagt. Aber man muss sich ja mal überlegen, du kommst ja gar nicht, also wir haben es ja auch noch ehrlicherweise noch nicht gehabt.
Wir haben noch nie
normal Jahr gehabt.
Ja doch, 2019. So, wir haben Ende 17, Anfang 18 mit dem Online-Shop angefangen. Da war das noch nicht so der Rede wert. 2019 war Wachstum drin und 2020 oder 19 haben wir mit eigenen Produkten erst angefangen und hatten dann, sage ich mal, ungefähr ein Dreivierteljahr oder Jahr, was so unter Normalverhältnissen lief, wo man auch mit der Wirtschaft, wie sie war, gut wachsen konnte.
Wobei, es war, glaube ich, 18, also es muss 18, 19 gewesen sein.
Was?
Was du gerade beschreibst, weil ich habe 19 in den Sack gehauen. Das heißt, 19 bin ich ja,
ja
im
ja,
Oktober,
ich
19 bin
ja.
ich dann vereingestellt.
Also wir hatten ungefähr ein Jahr vielleicht Online-Shop-Zeit, die normal war. Danach sind wir auch nur, wie ja alle anderen auch, Krisen durchlaufen irgendwie. Was, ich weiß nicht, es kommt einem ja normal vor, dir kommt es wahrscheinlich auch normal vor, weil wir kennen es ja nicht anders. Wir sind ja nun alle noch verhältnismäßig jung und hatten vorher mit Unternehmertum oder ähnlichem nicht viel am Hut so. Ich bin auch mal gespannt, wie es sich anfühlt, wenn vielleicht mal 2-3 Jahre in Folge, das wäre Wahnsinn, einfach mal solide laufen, keine besonders großen Sachen, die kommen, vielleicht ist ja auch irgendwann mal der Krieg um die Ecke hier zu Ende und so, weißt du, dass mal sich wieder was normalisiert.
Ich
frage mich, ob es dann langweilig wird.
Es ist für mich unvorstellbar, dass der Krieg so lange läuft. Das ist ganz, ganz schlimm. Ich vorstelle, dass so lange, Wahnsinn einfach.
3 Jahre jetzt.
Unglaublich.
Fast auf den Tag.
Und das Ding ist leider auch, das ist leider so, du vergisst ja viele Dinge. Dein Alltag, du denkst darüber ja gar nicht nach und man macht ja ganz viel einfach nur. Aber wenn ich auch überlege, ich meine, ihr habt jetzt dieses Thema, du sagst, ich will jetzt Rinder züchten und verkaufen. Ich muss mir alle die ganzen Strukturen überlegen, ich muss mir alles aufbauen, machen und tun. Das hat ja jeder in irgendeiner Form gehabt. Aber ich beobachte unheimlich viel so das Thema Unternehmen, diese ganze Startup-Bubble und auch außerhalb vom Grillen. Ich bin auch sehr viel aktiv außerhalb vom Grillen und gucke mir ganz, ganz viel an, wie die aufgebaut, wie die Strukturen sind und so weiter und so fort. Und was ich halt ganz, ganz viel mitnehme, ist, da gibt es eine Vielzahl von Unternehmen, die steigen auf, Investoren gesteuert, werden rausgekauft, werden dann groß gemacht, werden verkauft und so weiter und so fort. Dieses Hülder-Löwen-Thema kam ja auch irgendwann auf vor ein paar Jahren, wurde immer mehr. Und dieses Klassische, so wie wir das jetzt auch machen und wie ihr es macht, ist, gar nicht so oft kommt mir das vor, ne? Dass jemand so von null auf anfängt, überlegt, diese ganzen Überlegungen macht und dann, was man auch sagen muss, bei uns zum Beispiel auch, wir haben mitten in diesen Krisenphasen, wo es dann aber für uns ja normal war, weil das halt der Stand war, gesagt, lass mal Gewürze machen. Auch aus einer, in Anführungsstrichen, Not heraus, dass wir gesagt haben, okay, den Weg, so wie wir es vorher gemacht haben, machen wir nicht mehr, wir wollen jetzt eigene Gewürze machen. Und wir können sagen, jetzt gerade vor kurzem war es so, dass dann ein Gewürz jetzt neu produziert wird. Wir haben so hohe Mengen produzieren müssen, damit wir überhaupt eigene Gewürze haben konnten.
Es ging auch von der Kalkulation ja damals noch auf, aber dann kam der Krieg. Und die Krise begann und die Leute haben weniger Sachen gekauft. Und auf einmal geht die Kalkulation, die du ein Jahr vorher aufgestellt hast, weil du überrannt wurdest von Bestellungen, geht plötzlich nicht mehr auf. So, geht, ne?
Nicht mehr auf. Und ich hab zum Beispiel, ja, immer viel so, wir müssen das machen und hier machen und da nochmal ein Tool integrieren und da noch was machen, dass die laufenden Kosten richtig hochgeschossen sind. Ne? Weil ich der Meinung war, okay, pass auf, wenn wir die Zahlen besser im Blick haben und das nochmal hier und da. Und da auch wieder runterzukommen, und zu sagen, nein, das brauchen wir alles nicht. Und das sich selber einzugestehen und auch die Bremse reinzutreten. Mittlerweile ist es bei allen Sachen, die wir machen, so, Hannes und ich habe eine Idee, wir sprechen die an. Und dann sagt Hannes am Ende, ich rechne das komplett durch und sagt dir, ob wir das machen wollen oder nicht. Und durch dieses längere Übernachdenken und sich nochmal absichern und die Entscheidung sehr bewusst treffen, wenn dann alle committen sich drauf, okay, das Geld geben wir jetzt auch. Und selbst wenn es 300 Euro im Monat sind, ja, egal was, Hauptsache runtergebrochen, abgesprochen, raus. Vorher hätte ich gesagt, komm, zeig nicht, lass loslegen. Ne? Und das ist auch ein Learning, was extrem dazu kommt, das werdet ihr wahrscheinlich auch gehabt haben, dass du, hast ja gerade auch gesagt, mit dem einen oder anderen Dienstleister nicht mehr zusammenarbeiten, weil man dann merkt, okay, ich muss erstmal selber, auch selber ein Gefühl für Sachen zu bekommen. Ich war immer so auf dem Trichter, lass das auslagern, das macht jemand anders. Mittlerweile bin ich gar nicht mehr auf dem Trichter, sondern ich sage, okay, wenn was ausgelagert wird, dann sind es Tools oder Dinge, die wir brauchen, aber ich muss genau wissen, was sie da tun, damit ich es bewerten kann, was da passiert. Sonst, wenn ich selber nicht weiß, dann fasse ich das Thema nicht mehr an. Ne? Absolut. Ja. Oder? Mhm. Da können wir übrigens mal zu Lisa umschwenken, weil Lisa, du machst jetzt ja Social Media. Das heißt, ihr habt ja euch da auch was überlegt. Sie hat die ganze Zeit so still zugehört, ne?
Ja, ganz brav. Ich auch
mal. Ja, voll geil.
Nein. Mache ich jetzt seit einem Jahr ungefähr vermehrt. Jetzt auch demnächst dann mal in Vollzeit und nicht nur neben meinem Hauptjob quasi noch nebenher. Also voll Familienbetrieb. Genau, wie ihr gerade gehört habt, ich bin ja die Partnerin zu Steffen. Wir rocken das Ding dann im Vertrieb so zusammen.
Ja, voll geil.
Ja. Ja, und man merkt halt auch immer mehr, ne, ich glaube, da kann sich niemand von freisprechen, dass Social Media immer wieder einfach ein großes Thema ist. Und ich glaube, viele Direktvermarkter behandeln das vielleicht gerade auch in der Landwirtschaft noch ein bisschen stiefmütterlich. Es fehlt manchmal natürlich auch die Zeit dazu, muss man auch sagen. So, wenn man dann doch irgendwie in der Ernte ist oder im Stall ist, dann noch nebenbei die Zeit dafür zu finden, nochmal schnell das Handy rauszuholen und nochmal was zu sagen oder zu zeigen. Das fühlt sich immer am Anfang sehr leicht an und man denkt sich, ja, das schafft man ja alles ganz gut nebenbei. Ja. Aber dann nachher auch die Storys bearbeiten und alles hochladen oder Reels schneiden und so, da steckt dann doch mehr Arbeit hinter, als was man dann doch teilweise denkt. Aber es ist halt auch wirklich sehr schön für den Endverbraucher. Wir kriegen auch gutes Feedback, würde ich sagen. Ne?
Dadurch hast du ja aber auch ein anderes Kundengefühl, oder?
Also ja, absolut. Und es ist natürlich halt auch eine Transparenz, die wir irgendwo bieten, dass der Endverbraucher eben nicht unbedingt zwingend notwendig bei uns auf dem Hof sein muss, um dann zu sehen, wie die Tiere bei uns leben, wie sie aufwachsen, wie die Tiere auch aussehen. Ich finde, das hat ja auch viel damit zu tun, ist ein Tier sauber, dann lebt es auch gut. Ist ein Tier dreckig, dann kann man sich auch irgendwo bewusst sein, dass das irgendwie ja auch meistens daran liegt, dass die Hygiene im Stall vielleicht nicht ganz da ist oder nicht so häufig ausgemistet wird. Dementsprechend, glaube ich, wird es immer wichtiger und es ist auch, finde ich, interessant
zu sehen. Ich glaube übrigens, dass viele Landwirte das vielleicht nicht machen, weil es da den Generationenkonflikt gibt, dass, ich meine, ihr seid ja ein sehr junges Team bei euch. Klar, die Eltern sind auch noch dabei, aber ihr führt das Ding an. So, und ich könnte mir vorstellen, bei vielen Landwirten ist es eher so, dass da vielleicht sogar auch noch der Opa den Hut auf hat und sagt, hier, wir machen das wie früher, das, warum soll ich das verändern? So, und dann ist Social Media natürlich ein Thema, das, wenn ich mein Vater das machen müsste, würde mir einen Vogel zeigen. So.
Ja, da muss das ganze Team irgendwie Bock drauf haben, aber ich muss auch sagen, da können wir uns glücklich schätzen, dass Steffens Eltern da
sehr entspannt sind. Und Rainer tritt ja auch immer sehr, sehr gerne selber auch vor die Kamera. Der
da
macht
muss
das
ich übrigens immer schmunzeln. Finde ich sehr sympathisch. Ja.
Ne? Ist er auch. Und
Grüße gehen raus an Rainer.
Ja, absolut.
Rainer, alte Hundelunge.
Nee, der macht das wirklich auch so gerne. Dem macht das auch so Spaß, was zu erzählen aus der Landwirtschaft. Und da bin ich echt froh drüber, dass ich sagen kann, auch spontan, ey, wir haben jetzt eine Körung von unserem neuen Bullen, unserem eventuellen Zuchtbullen oder sowas. Kannst du dazu nicht ein bisschen was erzählen? Und dann dachte ich, ja, gar kein Problem, dann stellt er sich hin, da werden nicht großartig bei uns hier Skripte geschrieben und einfach so locker aus der Hüfte, dann machen wir da vielleicht einen One-Take, manchmal vielleicht noch einen zweiten und dann war's das. Und dann setze ich mich hin und schneide das irgendwo zusammen. Und das ist, finde ich, authentisch und ist ehrlich. Mhm. Dann ja, bin ich froh mal, dass Rainer da...
Ja, voll gut.
Immer direkt auch ready ist, wenn ich es bin oder auch andersrum. Und das ist schon viel wert, als statt, dass es einfach ein bisschen abgetan wird. Und
bist du eigentlich auch schon immer in der Landwirtschaft unterwegs?
Nee, gar nicht. Ich komme von den Ohren quasi, passend hierzu. Also ich bin eigentlich Hörakustikmeisterin. Hab das dann noch, ja, wie gesagt, vor einem Jahr so ein bisschen in Teilzeit nur noch gemacht und dann Teilzeit bei uns zu Hause. Ja, und jetzt...
Ja,
geht's
finde,
Vollzeit.
Weil ich meine, wenn man dir zuhört, wie du darüber erzählst, ist es ja offensichtlich ein Fleisch- und Blutübergang, was die Abläufe angeht.
Also ja, aber das ist auch, also ich habe auch eine Faszination dafür. Ich, wie gesagt, ich habe es schon mal erwähnt, glaube ich. Ich habe 7 Jahre lang vorher auch vegetarisch gelebt und mit Fleischproduktion so gar nichts am Hut gehabt. Und dann haben wir uns irgendwo gefunden, aufgegabelt gegenseitig.
Steffen hat ja so eine Nachricht geschrieben, er wäre sofort bereit.
Eher andersrum, mein Handy war kaputt, ich brauchte jemanden, der meine Datensicherung macht.
Okay, ja, gut.
Kleine Insights. Nee, deswegen, also da hatte ich überhaupt keine Berührungspunkte mit Landwirtschaft. Ich komme aus der, Stadt, aber ich habe jetzt auch keine Berührungspunkte mit dem Dorf gehabt. Ja, und dann ist man da irgendwie so Stück für Stück reingerutscht und Tiere geben meistens keine Widerworte. Ist auch mal ganz schön.
Ja, das stimmt.
Als mit einem 100%igen Kundenkontakt, wo man sich dann immer mit Problematiken auseinandersetzt, sind Tiere doch oftmals dankbarer als Menschen. Krass, das habe ich auch gemerkt. Und ich muss auch sagen, so ein bisschen Trecker fahren, in der Ernte mithelfen, Silohaufen abdecken. Oder
machst du auch alles mit?
Ja.
Geil.
Ich mache gerade meinen Treckerführerschein.
Hammer. Ey, das
dass
ist ja
ich
voll
nicht
geil.
Mehr nur noch irgendwie die 40 Läufer fahren darf. Deswegen, ja, für alle, dann gibt es dieses Jahr gibt's Content von den großen Maschinen aus.
Hammer.
Ja, das ist ja mega gut.
Ja, und so hat sich das irgendwie ergeben. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, boah, ich muss auch eigentlich, wenn ich hier sonntags mit zum Schlachter fahre und morgens noch die Kälber da irgendwie mit versorge, dann muss ich das Fleisch auch mal probiert haben. Ja, was soll ich sagen? Wie ihr seid versaut, ich bin versaut. Also da kann man halt nichts mehr vergleichen, deswegen ich esse auch tatsächlich nur unser Fleisch, weiß, wo es herkommt, weiß, wie es aufgewachsen ist, weiß, wie es zu Ende gegangen ist quasi.
Ja.
Und
tatsächlich krass, also finde ich einen bewussteren Konsum kannst du ja eigentlich gar nicht haben. Geht dir wahrscheinlich ähnlich, ne? Du auch, ja.
Ja, aber das ist, und dann ist es so das eine zum anderen gekommen. Ich habe das Ganze auch irgendwie dann mit Herzblut irgendwie für mich aufgenommen und finde das Fleisch einfach geil und habe einfach Bock auf Landwirtschaft und so vereint sich das.
Ich finde das so, so krass, weil also wenn du heutzutage 1000 junge Menschen fragst, die so, sage ich mal, zwischen 18 und 20 sind und die fragen willst, hättest du Bock auf Landwirtschaft? Ich vermute, dass du mit Ach und Krach vielleicht einen finden wirst von 1000, der sagt, boah, mal reinschnuppern könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Aber die meisten würden dir wahrscheinlich sagen, bist du wahnsinnig. Ich so viel
Ich habe das Gefühl, dass das richtig cool ist bei jungen Menschen.
Ich wollte gerade sagen,
ist das
ich
so?
In der Corona-Zeit bei Twitch wurde ja
viel diesen ganzen, das hatte ich auch gerade im Kopf, diese ganzen Streams.
Das so. Darauf wollte ich gleich noch drauf kommen, ob ihr das kennt.
Ja.
Es gibt die immer noch, die streamen die Landwirte meistens auf dem Trecker oder irgendeinem großen Gefährt auf dem Feld, wenn sie ernten oder Felder bestellen oder ähnliches. Mhm. So. Das frisst natürlich unheimlich viel Zeit, aber das habe ich auch schon vor Augen gehabt, wie ihr auch mit einem Livestream auf Weide geht, euch um die Rinder kümmert.
Ja, vielleicht diese Weidesaison mal oder diese Ernte. Aber ich bin auch immer sehr dankbar. Also Rainer und Steffen, alle beide, die bringen mir die Landwirtschaft auch immer sehr nah. Die sind sehr, sehr, sehr geduldig mit mir. Also erklären mir auch alles irgendwie noch zum dritten Mal, bis ich es verstanden habe. Aber ich möchte es auch verstehen. Sonst kann ich es ja auch nicht irgendwie bei Instagram rüberbringen.
Ey, wirklich, super gut.
So, also eigentlich mache ich eine kleine Ausbildung zur Landwirtin gerade. Ja. Nebenbei noch her.
Aber Steffen, hast du auch wahrscheinlich Learning by Doing ganz viel mitgemacht, ne?
Im Vertrieb auf jeden Fall. Also ja. Ausbildung zum Landwirt gemacht, dann noch Betriebswirt in Agrar gemacht. Also den Hof konventionell zu übernehmen, relativ konservativ gedacht, wäre easy. So. Mhm. Und wenn es funktioniert hätte mit der Milchwirtschaft, warum das Rad neu erfinden? Mach einfach das, was dein Vater gemacht hat und passe dich ein bisschen an die Zukunft an und dann ist gut.
Mhm. Ja.
Aber den Punkt gab es ja halt irgendwie nicht. Mit Milchwirtschaft hat es vorher nicht gelaufen. Die Landwirtschaft ist sehr, sehr stark im Wandel, beziehungsweise muss sie in den Wandel gehen, weil der Verbraucher sich sehr, sehr schnell wandelt. Und durch immer jüngere werdende Zielgruppen, die dann auch, das hat der Verbraucher, glaube ich, immer ein bisschen verkannt, dass er ja die Macht darüber hat, was er kauft und was er isst, muss schlussendlich der Landwirt ja auch das produzieren in dem Sinne, ne? Und aber ja, vertriebstechnisch relativ viel Learning by Doing, ne? Und ja, da wird auch vielleicht jemand sagen, der eine kaufmännische Ausbildung hat oder auch noch mehr im Marketingbereich drin ist, der sagt so, boah, ey, er hat ein paar Dinger gemacht, die wird nicht mal ein Lehrling aus dem ersten Jahr machen, nach dem Motto. Aber man muss auch dazu sagen, wenn man, das sagtest du ja auch schon, Julian, wenn man das selber in der Hand hat und auch selber dafür ein Gefühl entwickelt, und das ist ja quasi wie so ein Baby, was du aufziehst im Unternehmen und merkst, wie es anfängt zu laufen und also selber laufen zu können und merkst, okay, das funktioniert nicht, dann bist du ja immer der bessere Berater als irgendjemand Fremdes, der dich und dein Unternehmen durch ein Briefing kennt, so nach dem Motto, und sich 2-3 Stunden mit dir beschäftigt hat und auf einmal aus diesen 2-3 Stunden eine Meinung bildet und sagt, alles verkehrt, was du machst. Also das, nee, also das ist ja kein Wunder, dass es nicht läuft, nur nach dem Motto. Und denkst du, ja, klar. So, man wird ja auch betriebsblind und ist immer schön, frischen Wind reinzubringen. Und auch, da muss man auch einfach offen für sein, den anzunehmen. War bei Lisa auch so, das war eigentlich sehr, sehr schön, ein Stadtkind, was ja eigentlich bei uns in größter Stadt ja 10.000 Einwohner, ne? Also das ja, nennen wir schon Stadt.
Gerade mal so eine Stadt.
Gerade den Stadtstatus bekommen. Ja. Habe ich immer gedacht, so, boah, die Leute auch vor Ort, die werden ja wohl was mit Landwirtschaft zu tun zu haben. Wenn du bei uns auf der Bundesstraße im Sommer fährst, da ist jeder 10., 20. Zug ist ein landwirtschaftlicher Trecker oder wie auch immer. Aber warum solltest du dich damit beschäftigen? Dein eigenes Leben hat schon viel Hürden und du bist Verbraucher und wenn du Hunger hast, gehst du in den Supermarkt oder ein Restaurant. Am meisten nervt eigentlich noch der mit 15 Stundenkilometer vor dir fährt. Du kannst ihn überholen, weil die Maschine so breit ist, nach dem Motto, und du ärgerst dich so ein bisschen über die Landwirtschaft, wo das stinkt auch noch. Und da ist natürlich schön, wenn man jemanden Fremdes oder jemanden von der Stadt hat, um zu sehen, so, ja, merkt Rainer auch, wir erklären was und für uns ist das selbstverständlich und für uns ist das auch einfach gedacht, weil ist ja klar, so nach dem Motto. Und wenn du dann aber nach der dritten gleichen Frage merkst, so, boah, das muss ich jetzt nochmal anders beschreiben, weil es doch komplizierter klingt oder es doch komplizierter ist, als es ist. Und Landwirtschaft ist halt sehr, sehr komplex und auch sehr vielseitig und man kann viele Sachen, also viele Wege führen nach Rom, ist es dann interessant zu sehen. Und das ist ja auch, Social Media ist quasi das Gleiche, ist ja auch eine Person, die vielleicht wenig mit Landwirtschaft zu tun hat und auch vielleicht auch aus der Stadt kommt zum großen Teil, dass man sagt, okay, ich erzähle jetzt 30, 40 Sekunden in einer Story über eine Körung von einem Bullen und keiner weiß überhaupt, was das Wort Körung bedeutet.
Ja, so dem Motto. Ich würde jetzt auch sagen.
Deswegen habe ich es nochmal in den Raum geworfen und ich habe eure Gesichter gesehen und ich dachte,
bei Körung hätte ich jetzt dann, weiß ich nicht, hier Schnippschnapp oder so.
Nee. Dann ist ja kein Bulle mehr.
Stimmt.
Ja. Ja. Das wäre kastriert.
Dann machst du Ochsen draus.
Nee. Was ist eine Körung?
Ich denke mal, das kommt von vor. Chor singen, das ist, wenn der Bulle es erstmal
ja, und dann anhand der Stimmtiefe kann man sehen, wie gut er ist. Ne?
Genau.
Ja.
Das ist die Körung.
Warte, ich will das jetzt mal mehr verleihen.
Das ist hier so genial daneben Format jetzt. Die Körung vom Bullen.
Ja, genau.
Wie wird Körung geschrieben? Das müssen wir
mal K-Ö-R-U-N-G.
Körung. K-Ö.
Komm, wir gucken, wo wir es herleiten können.
Die Körung vom Bullen.
Weil jetzt raten die Menschen da draußen auch gerade mit. Körung.
Das ist, wenn ein Bulle...
Aber was macht denn der so?
Naja, ein Zuchtbulle, wenn der abgepumpt wird quasi.
Nee, das glaube ich
nicht. Nee, abgepumpt wird er nicht.
Guck mal, das ist das Schöne tatsächlich. Beziehungsweise für uns ist das alles ganz normal. Auch, ja. Auch in der Landwirtschaft hier groß geworden. Und das ist einfach so, ja, das wird, also wird schon immer so gemacht. So. Und jetzt auf einmal bei einem Wort, weil es ja schon ein sehr spezieller Begriff ist.
Aber ratet mal weiter.
Oder hat das was irgendwas mit seinen Füßen, wollte ich gerade sagen, zu tun? Nee.
Auch.
Ja, auch.
Auch. Spielt mit rein. Aber okay. Das Sinn einer Körung ist ein anderer.
Die Körung, Also ich war mir sicher, weil es ja vom Bullen ist und nicht Ochse, hätte ich gedacht, es hat definitiv irgendwas mit,
also ich glaub,
mit Sperma, mit Zucht zu tun oder so.
Ja, also da bist du auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg.
Es wird irgendwas an seinem Körper
auch
vorgenommen?
Ja, nicht vorgenommen nicht.
Ah, wird vielleicht irgendeine Probe
darauf vorbereitet?
Ja, also eine Probe wird auf jeden Fall auch entnommen.
Um zu gucken, wie zuchtfähig oder wie gut die Genetik ist oder
ja,
ähnliches?
Ja, ungefähr auch in die Richtung, ja.
Mhm. Werden Spermien kontrolliert? Nee. Wie? Nee, okay. Nee. Blutprobe wird aber genommen, ne?
Ja. Hm, ja.
Das dachte ich mir, Körung.
Mhm.
Es wird eine Blutprobe genommen.
Mitunter, ne? Es zählt mit in diese Körung mit rein.
Ist noch mehr. Und dann wird was. Der Podcast entwickelt sich hier eine ganz falsche Richtung.
Schön, dass wir den Spieß mal umgedreht haben.
Ja, wirklich. Das ist doch geil. Ich überlege aber auch. Also,
ich will am liebsten heimlich googeln.
Nee, genau, aber das eine wäre ja schon zu viel zu offensiv gewesen, wenn man das so, wie du gerade sagst, das hätte man dann bestimmt schon mal irgendwie gehört. Ich habe auch diesen Begriff Körung, glaube ich, auch schon mal gehört.
Vielleicht eher im Pferdebereich?
Ich hätte schon fast mit dir so Flechten und so ein Kram irgendwas im Kopf noch gehabt, aber das ist dann wieder was ganz anderes wahrscheinlich.
Flechten?
Bei Pferden wird doch auch so oben
ein Zopf geflochten.
Ja, wir flechten immer die Mähne bei der Körung vorne. Die kleinen Zottelhaare da.
Ja, nee, genau. aber ich habe so gedacht, das ist so, weiß nicht.
Also es wird auf jeden Fall auch Blut entnommen. Der Bulle wird auf jeden Fall irgendwie wahrscheinlich medizinisch untersucht darauf, wie gut ist die Genetik, was kann man von diesem Bullen erwarten, ist das ein Bulle, den wir zum Zuchtbullen machen oder kastrieren wir ihn, machen ihn zum Ochsen und schlachten ihn irgendwann für Fleisch.
Top.
Ja.
So. Ja. Also bei der Körung ist die Blutabnahme auch
Maschine.
Ein Thema. Da wird aber tatsächlich geguckt, dass das, was auf seinen Papieren steht von der DNA, auch er ist. Also man hat dann ja meistens von dem Vater und der Mutter auch schon die DNA.
Ja.
Und das ist wie so ein Vaterschaftstest. Nur andersrum für das Kind, also für den Zuchtbullen selber, damit man auch sicher gehen kann, dass die Genetik, die er quasi in sich hat, dann ja wahrscheinlich auch weitergibt, dass die bestätigt ist.
Könntet ihr dann darüber auch rausfinden, ob ihr gegebenenfalls von dem Verkäufer
beschissen worden sind?
Gescampt wurde?
Ja.
Ja, beschissen, sag mal, heute sag mal nur noch scammed.
Ja.
Genau. Okay,
aber
krass.
Der Sinn der Körung ist tatsächlich, es gibt Zuchtpapiere dann, also es gibt einmal einen Rinderpass, das ist so wie der Personalausweis.
Krass. Ja.
Und dann gibt es für die Zucht noch Zuchtpapiere, da steht dann einmal alles drin, die ganze Abstammung. Und dann wird dieser Bulle auch vom Exterieur, also vom Körperbau, einmal auch bewertet. Wie sind die Hinterläufe, wie stehen die Stellung, Hüfte, wie gut gebaut ist er, um zu gucken, das was du sagtest, wie gut ist er am Ende des Tages? Ist er ein Bulle, der quasi auch das verspricht, was er hält? Und dann wird er gekürt, das gibt viele Punkte. Und dann sagt man so, hat er 7, 7, 6 Punkte, also in 3 Abteilungen hat er eine 7 von 10 oder von 8 und das ist schon sehr, sehr gut. Und dann kann man mit dieser Körung eventuell auch Zuchtprobleme ausgleichen. Wenn man dann eine Mutterkuh hat oder merkt, okay, die ist von den Füßen her, ist die nicht so gut, dann kann man einen Bullen nehmen, der von der Körung halt genau diese Zuchtmerkmale hat. Und diese Körung muss man machen, wenn man ihn, also müsste man nicht, wenn man in seinem eigenen Sumpf quasi arbeiten auf seinem eigenen Betrieb, aber wenn man in der Zucht in der Auktion auftreten möchte, ihn auch irgendwann mal verkaufen möchte oder auch sein Sperma andersweitig nutzen möchte, also extern quasi, dann ist so eine Körung immer mehr wert, weil er ist von einem Zuchtverband offiziell gekürt worden. Das heißt, er ist offiziell bestätigt worden, dass das, was in seinen Papieren steht, auch stimmt.
Verrückt. Verrückt. Also am Ende ist es wie eine Art Bewertungssystem. Es gibt ein paar Kriterien. Was sind so Kriterien? Kannst du 2, 3 Kriterien nennen, die dann Punkte kriegen?
Ein Kriterium wäre hinten, weil er ja springen muss auf die Kuh drauf, also wenn man einen Natursprung mal gesehen hat, wenn man irgendwo dran vorbeigefahren ist an der Weide, wäre, dass er springt und dass der Fußwinkel nicht zu tief ist, weil dann wird er in seinem höheren Alter vielleicht nachher durchtreten. Also wird er so mit dem Handballen so eine Sehenscheidenentzündung wird das quasi ein bisschen fürs Rind. Wenn die aber sehr, sehr steil und hoch ist, dann ist da ja auch noch für die nächsten Jahre Platz, wenn das immer belastet wird, dass der auch, dass das noch gut ist.
Ja gut, der hat eine Aufgabe. Ne?
Also werden Fußwinkel werden dann auch ausgemessen quasi.
Ja.
Ist das verrückt. Und dann hast du wie so eine Art Urkunde, da steht dann drauf, Fußwinkel 8 von 10, was weiß ich, Augenabstand oder Augen, was weiß ich, so Sperma hier und dann hast du da deine Bewertung und dann kannst du gucken, jawohl, hier Match mit der Kuh, wunderbar, verrückt. Gleich das und das genetisch aus.
Können wir an der Stelle eventuell einmal Hannes kurz hören? Das war mal.
Mal einmal meinen Fußwinkel ausmessen.
Ja, das war mal bewerten, wie das hier. Also, ich glaube, da ist also.
Aber geht's bei der Körung dann ausschließlich am Ende um.
Der Podcast-Titel darum, steht.
Ja,
es macht dich mal nackig.
Ja, ich zieh mich da schon mal aus, einmal zur Bewertung. Einmal kann ich so nicht bewerten, muss ich nackt sehen.
Oh, dir ist auch ganz schön kalt heute, wa?
Ja, heute ist. Merkt ihr das nicht? Ich friere hier, ist frostig. Es geht dann aber schon ausschließlich darum zu sagen, die Körung ist sozusagen bewertet, die Genetik, die ist gut und das ist ein Top-Zuchtbulle und das macht den Preis für den Bullen entsprechend hoch. Mhm. Okay.
Weil sonst kann dir jeder was sagen und auch dir Papiere vorlegen und sagen, hier, das ist der beste Bulle. Es ist aber natürlich schön, wenn jemand unabhängig ist und das sind meistens die Zuchtverbände aus den Bundesländern, die ja auch Profi darin sind und es gibt auch nur wenig Personen in den Bundesländern, die dann diese Körung vornehmen. Mhm. Die sprechen sich auch in Deutschland und also immer ab, damit eine Körung in Bayern hoffentlich die gleiche ist wie in Schleswig-Holstein.
Ja. Mhm.
Und dann hat das, was die sagen, Hand und Fuß.
Ist das ein weltweites System oder ist das ein deutsches und jedes Land macht da so sein eigenes Süppchen?
Nee, also deutschlandweit ist auf jeden Fall gleich. Europaweit tatsächlich auch schon sehr, sehr ähnlich. Und dann gibt es, also in anderen Ländern werden andere Gewichtungen dann wird, sagen wir mal, der Fußwinkel nicht so stark in Deutschland beobachtet wie in Amerika. Und die sagen, nee, Fußwinkel ist das A und O, wenn er das nicht hat, dann ist er schon gleich eine 6 minus.
Mhm.
Aber im Grundlegenden ist es fast immer das Gleiche.
Okay. Ja. Krass. Und das gibt es dann wahrscheinlich, ihr hattet es vorhin angesprochen, Pferde ist wahrscheinlich bei so, hier diese, wie heißen die, Springreiter, die über so Latten rüberspringen müssen, da gibt es wahrscheinlich genau das Gleiche oder Rennpferde, was auch immer, als Bewertungskriterien.
Ich habe gerade kurz gegähnt, hat natürlich nicht wahrgenommen wahrscheinlich, aber ich habe noch nicht genug Kaffee heute gehabt. Oh. Ich brauche noch 12.
Macht aber ihr das oft, dass ihr eine Kührung durchführen lasst?
Nee, wir haben meistens immer nur einen Bullen auf dem Hof und der hat erstmal so 2-3 Jahre zu tun, bis dann ja seine... Das ist
der Wahnsinn. Der hat einen harten Job, der Bulle.
Naja, der ist eigentlich, glaube ich, ist der so das gechillteste Job auf dem Hof.
Ja.
Der kommt da an, dachte ich mir, wie ein Paradies vorweggenommen. Ja.
Der kriegt erstmal schön Darmbesuch.
Ja.
Die bleibt dann da für ein paar Wochen stehen. Ich meine, Rinder oder Kühe haben ja den gleichen Zyklus wie wir Frauen. Und dann wird geguckt, ob er es geschafft hat oder nicht. Und er riecht ja, wann er drauf soll und wann er drauf muss. Und sie sagt auch Bescheid, wenn sie ready ist.
Das kann sie nicht ausdenken.
Ja, sonst bleibt sie nicht stehen.
Und dann kriegt er einen Darmbesuch nach dem anderen.
Ja, dann hofft man, dass sie dann natürlich tragend ist. Und sonst hat er noch ein bisschen länger Darmbesuch, ne?
Ja.
Also sowas.
Ich erinnere mich dran, früher hatten wir mal einen aus dem Angelladen, der hatte Dackel gezüchtet.
Also ich habe gerade ganz wilde Geschichten gedacht.
Nee, okay. Der hat Dackel gezüchtet. Der sagte, mein Dackel war der glücklichste Hund auf Erden und ist glücklich gestorben. Das war nämlich ein Zuchtdackel.
Ja.
Da sagte der, ist im Prinzip, als er verstorben ist, hing er gerade beim, wie nennt sich's, Natursprung, was also, hing er gerade hinten drauf und ist dann irgendwann eingeschlafen.
Ja, aber das lag daran, dass der Winkel nicht ganz gepasst hat.
Wahrscheinlich, ja, weil die so kurze Beine haben.
Oh Mann. Habt ihr eigentlich mal jetzt, muss ich wieder einen Bogen finden hier von unserer Körung.
Vom Darmbesuch.
Genau, aber ihr habt ja da alles ganz gut im Blick, offensichtlich auch das Thema. Nein, aber wenn ihr jetzt von so Kundenfeedback, habt ihr da mal... Also erlebt ihr es, dass Leute eure Produkte kaufen und danach sagen, hat mir überhaupt nicht geschmeckt?
Nein. Also schon, dass das schmeckt, das geben viele zu, aber dass es das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht wert ist. Und das ist ja auch jeder bei jedem unterschiedlich.
Ja. Mhm.
Also
gut, das ist ja, ja, okay. Ne?
So. Und aber dass es jetzt nicht schmeckt, das haben wir tatsächlich eher bei diesen Verarbeitungssachen. Wir haben letztes Jahr eine Cheddar-Bratwurst rausgebracht, lange dran rumgetüftelt, weil eine Rinderbratwurst, also Käse macht man immer rein, wenn was zu trocken wird, um halt eine Fettkomponente mit reinzubringen. Bei uns ist ja nie das Problem einer Fettkomponente, die Bratwurst ist an sich schon sehr, sehr fettig. Dann noch Käse reinzuschmeißen, ist halt so das Nonplusultra, aber ist es schwer, sowas überhaupt zu produzieren und überhaupt, dass es nachher nach irgendwas schmeckt, sonst schmeckt das alles nur nach Fett. Haben wir eine Cheddar-Bratwurst rausgebracht und dann hast du klassischerweise 50%, die sagen, das ist zu viel Cheddar, das hätte ein bisschen weniger sein können und die anderen 50% sagen so, okay, nee, hau da nochmal mehr rein. So. Ja. Also das ist...
Weil ich habe das deshalb gefragt, weil logisch, klar kommt da mal der eine und sagt, mir ist es halt vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht, kann ja 1000 Gründe haben, kann ja auch sein, dass derjenige das nicht richtig zubereitet hat zum Beispiel, dann schmeckt es halt auch anders und so, ne? Aber ich finde es halt so krass, weil wir haben noch nie ein Produkt gehabt von euch, wo ich im Nachhinein gesagt hätte, naja, das konnte man jetzt nicht essen oder könnte ich, oder das ist in meinen Augen von der Qualitätsstufe so dermaßen gut, dass ich der Meinung bin, das muss man halt eigentlich auch mal probiert haben, zumindest wenn es der Geldbeutel hergibt und man das Bewusstsein dafür hat, weil ich der Meinung bin, irgendwie ist es schon nochmal was ganz, ganz anderes, weil ich merke es dann, wenn wir mal nicht Wagyu essen, das klingt ganz dumm, aber so ist es ja nun mal dann, weil wir essen halt das Fleisch meistens hier im Zuge unserer ganzen Content-Geschichten, dass wir jetzt zu Hause uns ein Steak machen, das passiert nicht mehr so häufig, sag ich mal, ne? Und selbst dann würde ich nochmal zum Eisfach gehen und mir da eins rausnehmen. Aber von der Sache her ist es halt auch so, wenn ich dann mal irgendwo extern esse oder generell, es kommt dann dazu, dass du halt kein Wagyu-Fleisch hast. Der Unterschied ist so groß,
ja,
das ist wirklich
man Wahnsinn. Man muss ihn nur erstmal kennen.
Ja, genau. So. Das hätte mich jetzt so, weil ich könnte mir vorstellen, dass die Menschen, die bei euch kaufen, bewusst kaufen, auch durchaus ein zweites und drittes Mal kaufen, weil sie wahrscheinlich das schon auch schätzen und dann haben sich eh bewusst dazu entschieden, auch das Geld auszugeben. Weil das muss ich euch, also alle, die jetzt zuhören, wenn ihr mal wirklich sagt, okay, ich will was probieren, wo ich auch aus meiner Sicht noch ein paar Tage drüber nachdenke, dann bestellt auf jeden Fall mal bei Wagyu-Zucht.
Ja, wir haben ja auch gegebenenfalls so ein paar günstigere Varianten als jetzt vielleicht gleich das Rumpsteak oder das Ribeye. Dann auch so unsere Sidecuts zum Beispiel können sich sehen lassen. Das ist natürlich immer noch so ein Thema, das wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Jeder will ein Rumpsteak, jemand Filet, also alles, Klassiker, was man halt so kennt. Aber die Sidecuts können auch ganz schön was. Und wir hatten gerade noch das Thema mit dem Teppanyaki zum Beispiel. Da finde ich, sind die Preise pro Steak auch voll legitim und total in Ordnung.
Ja, Teppanyaki ist ja brutal.
Teppanyaki Cut
ist wir schon eben so nicht mehr.
Gut, ja.
Wir schon eben
oder Chuck Steak auch zum Beispiel. Mhm. Ne? Halt krass marmoriert. Da kriegt man schon richtig Marmorierung für sein Geld quasi. Das ist schon, kann man mal so ein bisschen reinschnuppern.
Ja. Aber es ist schon, also ich sag mal so, wenn man hier auch jetzt zugehört hat, die Stunde, die wir gleich quatschen, dann merkt man ja grundsätzlich auch in den anderen Podcasts, ich glaube, zweimal schon vorher da gewesen, ne? Dreimal.
Wir haben auf jeden Fall bei euch auf dem Hof,
weiß ich. Ja, wir haben auf jeden Fall schon drei
Podcasts. Crazy, stimmt.
Das war ganz geil draußen.
Ja, ja, ja. Da
haben wir auch einen aufgenommen, crazy, ja, mit dem mobilen
Setup. Dann ist das schon der zweite, ja.
Ja, ja, das ist also heute der dritte.
Der dritte schon. Wir saßen auch schon bei uns in der Kammer im alten Ding. Also drei ist auf jeden Fall.
Ja. Das ist halt echt ganz cool. Damit bist du auch, glaube ich, der wiederkehrendste Gast hier.
Ach, Quatsch, echt?
Ich will, oder? Vom, würde ich schon sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Ich überlege gerade,
Axel könnte ich bald einholen, wenn er jetzt nochmal mit reinsetzt.
Ja, aber sonst
würde ich auch. Aber dann mache ich mir Sorgen.
Wieso?
Die anderen kommen nicht wieder. Was,
also ja, wir sind super unsympathische.
Ja, also, ja, deswegen.
Muss man mal den.
Ne? Wobei, Toni und Mona?
Zweimal.
Ja? Okay.
Ja, ist. Da müssen wir.
Ja, okay.
Ja. Können auch nochmal. Mhm. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, man merkt halt, dass ihr da voll drin seid, dass da alles drin steckt, dass ihr euch super viel Mühe gibt, auch nochmal eben den Exkurs mit Lisa mal zu sehen, wie du dich da reingefuchst hast über die Zeit. Als wir uns erstmal kennengelernt haben, war das alles noch super frisch mit, wie, hey, jetzt geht's das los und so. Da ist ja auch super viel passiert. Und ich glaube, wenn man das auch als Verbraucher hört so und damit noch nie Berührungspunkte hat, kann man zumindest sich jetzt mehr drunter vorstellen, wie ihr arbeitet, was ihr da macht, wie ihr das vermarktet. Hat ein anderes Gefühl dafür. Ich glaube, man kauft es auch bewusster. Ich bin der Meinung, wenn man jetzt nur pauschal einen Steak sieht und einen Preis sieht, dann kann einen das schon ansprechen, weil man sagt, okay, es sieht anders aus, ja, tun sie auch alle, aber ich glaube, wenn man sich dann damit nochmal beschäftigt und auch transparent sehen kann auf Instagram, so, wie arbeitet ihr, wie sehen diese Rinde eigentlich aus, die dann später verarbeitet sind und so, hat man nochmal einen anderen Produktbezug und ich glaube, dass, also alle, die, wie gesagt, zuhören und sowas mal erleben wollen, macht das auf jeden Fall, weil in meinen Augen macht das auch viel mit euch, denn ihr werdet euren Fleischkonsum anpassen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wenn du einmal an dieser verbotenen Frucht genascht hast, ja, ja, ist ja so. Ne? Du merkst dann so, okay, krass, das ist die andere Seite vom Fleisch. Ja, ah, verdammt nochmal. Ja. Du bist quasi die Linie getreten. Dann und das ist ja nun wirklich so, so ist der Mensch normal. Du sagst, okay, pass auf, ich zahle hier, ich sage jetzt an irgendein Beispiel, 50 Euro das Kilo und dann zahle ich bei euch meinetwegen 70 Euro das Kilo. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das alles stimmt, aber es ist also teurer und dann sagst du dir, okay, pass auf, ich verzichte auf die 50 Euro zweimal, damit ich mir einmal die anderen leisten kann und dann ist man dazu meistens geneigt, das auch zu tun und auch Grillen und Co. ganz anders zu erleben, ne? Also ja, keine Ahnung, also es ist auch so bei uns runtergebrochen, wenn eine Soße dir schmeckt so, natürlich ist die Soße tendenziell teurer erstmal auf den Blick, auf die Menge gesehen vielleicht nochmal relativ, aber grundsätzlich teurer. Aber wenn sie dir dann geschmeckt hat, dann ist es auch schwierig zu sagen, ja, warum sollte ich jetzt eine andere Soße nehmen, die mir weniger gut schmeckt, weil du willst beim Essen ja Genuss und Freude haben, so, weißt du, das ist, und bei Fleisch noch viel mehr, natürlich.
Ja,
ne?
Absolut, und ich glaube, das macht auch was mit einem, wenn man dann doch weiß, was viel, also was an Arbeit so dahinter steckt, ne, also, wie gesagt, ich komme jetzt nicht vom Land, nicht vom Hof, und für mich war es auch ganz interessant, erstmal zu sehen, wie viel Arbeit steckt überhaupt dahinter, bis so ein Stück Fleisch überhaupt auf dem Teller liegt, ne? Oder aber auch mal so ein bisschen die Blicke hinter die Kulissen zu wagen bei vielleicht auch mal Massentierhaltung oder warum sind Steaks teilweise dann sehr günstig oder einiges an Fleisch und was damit einhergeht letzten Endes, ne? Also
ja, damit beschäftigen sich ja die meisten Konsumenten gar nicht, vielleicht auch bewusst nicht, um so einen eigenen Schutz irgendwie sich aufzubauen, weil ich glaube, wenn sich jeder damit so intensiv beschäftigen würde wie ihr, wie wir es auch tagtäglich machen, dann würden wahrscheinlich ganz viele Menschen anders einkaufen.
Auf jeden Fall. Ja. So. Ich möchte zum Beispiel auch gerne nochmal bei einer Schlachtung, würde ich gerne mal dabei sein, weil ich auch da, also ich habe tatsächlich schon mal Schlachtungen auch erlebt und auch, wir haben es auch jetzt durch unsere Jagdgeschichten, wo wir mal mitgegangen sind, um einfach auch das bewusst mehr wahrzunehmen, natürlich auch einige schon gesehen, aber ich weiß, wie ihr, wie bei euch eine Schlachtung abläuft, ich weiß, es ist eine ganz, ganz andere Nummer, also um es kurz mal runterzubrechen, ihr seid bei jeder Schlachtung selber vor Ort dabei, ihr habt jemanden, der zerlegt nach euren Vorgaben, weil ihr genau wisst, was man wie, und dadurch, dass das Rind auch so teuer ist, darf auch nicht schief gehen. Also wenn das Rind Stress hätte, wäre es für euch auch finanziell gesehen eine Katastrophe, unabhängig davon, dass es auch fürs Tier eine Katastrophe wäre. Ja. Also die Art der Schlachtung läuft ja bei euch extrem gut ab und das würde ich halt gerne mal so nochmal live miterleben, was es, weil man bei der Jagd zum Beispiel, da habe ich das, kann ich nur immer wieder sagen, habe ich glaube im Podcast auch schon mal gesagt, ich saß halt neben dem Jäger, der den Abschuss getätigt hat, ich habe das Tier gesehen, das Reh gesehen und der Moment, bevor das passierte, war halt bei mir ein übelster Adrenalinkick, obwohl ich davor total fokussiert war, aber ich wusste, jetzt gleich passiert was und ich weiß nicht, kann ich das verarbeiten oder kann ich es nicht verarbeiten. Und als dann der Schuss kam, ich habe das Tier halt gesehen, ist halt lang gehüpft, hat so die Lauscher aufgestellt, wie er auch dann zu mir sagte, stellt die Lauscher auf, ne, merkt nichts, ein Schuss lag sofort. Und da habe ich für mich habe ich festgelegt, dieses Tier hatte aus meiner Sicht keinerlei Stressempfinden. Also es war eigentlich eine tolle Art und Weise sozusagen, ne. Am Ende muss immer ein Tier dafür sterben, wenn wir Fleisch essen wollen, so, und das würde ich halt gerne auch mal, also wenn ihr sagt, das ist möglich, würde ich da auch, können wir irgendwann nochmal drauf zurückkommen. Also ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber
ich würde es auch mitkommen. Ja, ich würde es auch total gerne, ja. Also ich weiß, dass es ja auch leider, ich glaube, in Deutschland ist es für alles, was Rind und Nutztiere angeht, verboten, aber es gibt hier in der Ecke so einen Züchter, der züchtet Wasserbüffel und der darf einen Weideschuss durchführen oder durchführen lassen. Ja. So, weil Wasserbüffel als wild gilt oder so, ich weiß nicht, was da die gesetzliche Regelung ist, aber uns wurde schon ein paar Mal erklärt, dass Weideschuss eigentlich so fürs Rind das mit Abstand beste ist. Es muss nicht das vertraute Gelände verlassen, es empfindet wirklich null Stress, es macht Peng und die Sache ist erledigt so.
Ja, nee, also Weideschlachtung wäre bei uns so das Nonplusultra.
Ja.
Aber wir sind in Deutschland und da gibt es viele Seiten an Regularien zu erfüllen und Da muss man natürlich, damit das System nicht nur einmal funktioniert, sondern ja immer, wir sind davon abhängig, dass es funktioniert, muss man sich da sehr gut Gedanken drüber machen. Und dann muss das halt auch, wie gesagt, vom Veterinäramt auch alles so bestätigt werden. Und das sind tatsächlich, es sind also lange Wege. Also wenn ich einem Kunden vor 2 Jahren erzählt habe, dass ich schon über Weideschlachtung und alles drüber nachdenke und das mache, und er irgendwann einmal nach 1 oder 2 Jahren mal wieder bei uns im Hofladen ist und Herr Eggers, haben Sie? Ich sage, ich bin bei, aber gefühlt, wenn ich jetzt so jetzt 2 Jahre gucke, habe ich die Hälfte geschafft von dem.
Aber es wäre also eine Sache, wo du sagst, wenn es möglich wäre für dich, würde das so machen?
Ja, weil es wäre eine Win-Win-Win-Situation für das Tier, für uns dann ja auch und für den Kunden auch. Der Kunde würde ja nicht sagen, nee. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen Weideschlachtung oder Weideschuss und ich fahre sie erstmal durch die halbe Bundesrepublik, um sie dann irgendwo zu schlachten, dann würde ich doch lieber den Transportweg gehen. Also, also der Kunde, und das ist das Schöne bei unserer Zielgruppe auch, der wird das uns auch, wenn wir sagen, pass mal auf, Regularien ist alles ein bisschen aufwendiger als das vorige System, weil immer neue Systeme in der Behörde sind ja immer aufwendiger und immer teurer als das davor. Mhm. Wir machen jetzt jedes Kilo durchgehend 2 Euro teurer, wird keiner von den Kunden sagen, so nee, also das lass das nach, ich will es lieber ein bisschen günstiger haben, sondern da ist unsere Zielgruppe auch so, die 2 Euro tun dann auch nicht, oder 3 oder 4, will ich jetzt noch nicht fest sagen. Mhm. So, für uns wäre es natürlich auch schön. Keine Transportwege und für das Tier ja auch.
Sowieso.
Deswegen, also wir sind immer dran nach dem, also wir produzieren das hoffentlich beste Fleisch und wir versuchen auch da alle besten Anforderungen auch für das Tier und auch für den Kunden nachher zu finden.
Mhm. Ja. Und das ist so eine Anhänger, die man auf die Weide fährt und so weiter, ist auch wahrscheinlich genauso kompliziert, ne?
Ja, das Problem ist immer, es gibt irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, es gibt bestimmte Richtlinien, die sind relativ fest. Umkreis vom Weideschuss von 30 Kilometern muss dann die Schlachtung sein. Also der Weideschuss ist auf der Weide, dann wird das Tier ausgeblutet, also auf der Weide noch, und dann wird es abtransportiert und zum Schlachter hin, und der macht dann alles Weitere. Und dann ist es ja auch in den Kühlhäusern drin und da, wo es dann ja hin soll.
Mhm.
Ist festgelegt worden, ich weiß gar nicht, ob Brüssel 30 Kilometer festgelegt, aber Deutschland, das kann ja immer ein bisschen schärfer werden von Ebene zu Ebene. Und wir sind bei 32. So, und da hört es dann schon auf. Also dann sagten die beim Veterinäramt, wir brauchen gar nicht weiter diskutieren, wir schaffen diesen Umkreis nicht. So, und dann versenkst du über nachzudenken, wir haben natürlich auch Ländereien, also Weiden, die vielleicht die 2 Kilometer, die wir schaffen, auf 29,5 zu kommen, dann machen wir das da. So, und dann sagen sie, ja, das ist natürlich schön umgang, aber es ist nicht ihr Unternehmensstandort. Es darf dann nur Unternehmensstandort stattfinden.
Gott, oh Gott, oh Gott.
Und da kommt man von 1 ins 1000-fache, und da bin ich leider auch ein bisschen, also in meinen jungen Jahren und von meiner Motivation, die ich noch habe, ein bisschen, nicht verärgert, aber ich bin ein bisschen demotiviert, was so ein bisschen die Behörden angeht. Mhm. Wo ich mir denke, so, der Kunde möchte das, also kein Kunde möchte es nicht.
Ja.
Die gesetzlichen Richtlinien werden da gerade für geschaffen, um das umzusetzen. Und wir, wenn man es jetzt so sagen, dann kacken uns an wegen einem Paragraphen und hören sofort auf zu diskutieren. Also klar gibt es einen Diskurs, und es muss gewisse Richtlinien muss es erfüllen, sonst dürfen wir es einfach nicht, sonst wären hier katastrophische Zustände.
Mhm.
Wir sind hier in Deutschland, das hat alles Regeln und Formen, da halten sich alle dran, aber wir müssen auch gerade neuen Systemen auch einfach mal Pionieren den Platz lassen, um zu sagen, okay, in der Praxis funktionieren diese Anforderungen nicht, weil wir haben das auch gehabt, 30 Kilometer bei uns, gar nichts dazwischen. Hm. Jemand, der mit 10 Kilometern dazwischen hat, hat 2 Bahnübergänge und Ampeln und sowas, der kann ja genauso lange auf dem Weg dahin stehen, weil die Bahn bei uns fährt 15 Stundenkilometer so durch Land getuckert und steht dann wirklich 10 Minuten vom Bahnübergang. Dann schafft man bei uns auch 10 Kilometer gefahren, wenn man da nicht vorsteht.
Ja, naja, das ist ja völlig.
Also deswegen, und das ist leider ein bisschen, immer schwer.
Ja.
Also man möchte was in Gang bringen, und man möchte, so meint man ja immer, was Gutes machen erstmal. Mhm. Und dann kommt erstmal jemand und sagt, nee.
Tja, das ist so bei uns, ne?
Ja, deswegen. Das ist immer ein langer Atem, und das habe ich denen auch gesagt, ich sage, das System muss wirklich funktionieren, weil wenn sie irgendwann sagen, das geht doch nicht, dann habe ich ein Problem, weil dann habe ich keine Ware oder kein Fleisch, was ich verkaufen kann. Mhm. Da ist ja meine Existenz hängt da ja dran.
Ja. Ja?
Und das ist denen aber egal.
Mhm. Naja, das ist schade tatsächlich, aber ich muss sagen, da hoffe ich, dass du natürlich nicht aufgibst und wir in ein paar Jahren wieder sprechen und dann heißt es, pass auf, jetzt gibt es Lösungen, die so und so sind, weil ich glaube oder ich hoffe, dass wir auf eine Zeit zugehen, wo es wieder sich Dinge normalisieren, wo Dinge einfach irgendwie nochmal, ja, ich hoffe einfach darauf, dass es so kommt. Und dann vielleicht auch das Thema mit dem Fleischkonsum und das bewusste Auseinandersetzen mit bestimmten Themen dazu führt, dass eben vielleicht auch andere Betriebe dann sagen, hey, pass auf, wir müssen was verändern, weg von diesen Massenthemen. Weiß ich hoffe einfach, dass man das langfristig nicht mehr macht, dass man irgendwelche Schweinehotels hat und was ich, was es da so für Horrorstories gibt, sondern dass es irgendwo mal dahin läuft, dass man zwar natürlich noch Fleisch konsumiert in irgendeiner Art und Weise, aber vielleicht bewusster und weniger. Und ja, dann mal gucken, ob das so alles klappt. Aber ich glaube, die Generationen, die jetzt auch kommen und die das noch vorantreiben mit, ich sag mal schon, die haben da schon Einfluss drauf, ne?
Und ja, schauen wir mal, was wird, ne?
Was wird?
Was wird?
Das ja, war schönes ein Schlusswort. Schlusswort, ja. Besser geht's ja gar nicht. Wir haben wieder eine Stunde voll gequatscht, ohne zu wissen, was wir besprechen wollten. Hallo, das hast du ja eingangs noch gesagt.
Das ist immer das, ne? Wir versuchen 5 Minuten lang vorher ein Thema festzulegen und 5 Minuten nachdem der Postcard läuft, das ist gar nichts mehr.
Ja, also die Körung von Hannes, sag ich mal, das ist eine Sache, die wir dann auch als Titel, irgendeinen schönen Titel mit mir ausdenken.
Ich gehe mal in eine Körung rein.
Ne, weil wir werden dich jetzt gleich hören, wir gucken erstmal die Hinterläufe an und alles. Ja. Aber die Brüste hängen ein bisschen runter bei ihm. Müssen wir mal gucken, ob er da.
Ja, klingt. Müssen wir mal schauen.
Aber doch, das geht noch. Das ist
kann man im Zweifel operativ bei mir noch lösen.
Ich würde eine nehmen.
Ich würde sie auch nehmen sonst.
Okay, alles klar. Ja, sehr schön. Ja, danke fürs Zuhören. Startet auf jeden Fall mal der Wagizucht einen Besuch ab. Wagizucht.nordfriesland.de -nordfriesland.de
oder kommt vorbei.
-nordfriesland.de oder bei Instagram. Einfach gerne oder vorbeigucken. Das wäre ja das Ultima.
Genau, könnt ihr euch das einmal angucken.
Wer zufällig mal auf dem Weg nach Sylt ist, kann auf jeden Fall bei euch anhalten. Das liegt quasi auf der Strecke.
Ja. Dänemark auch.
Dänemark auch, ja.
Ja, ja wirklich, das ist cool.
Wir freuen uns wirklich über jeden Besuch. Dementsprechend gerne vorher anmelden und dann sind wir ready, wenn ihr es seid.
Nice.
Perfekt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke
Dank
fürs Dabei sein, ne? Und viel Spaß nachher noch. Tschüss, liebe Leute.
Tschüss.
Ciao.